Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren, also dem Podcast, der europäische Politik versucht verständlich, sachlich und kritisch zu beleuchten. Mein Name ist Amelie, ihr kennt uns, neben mir sitzt wie immer meine Kollegin.
Ja, hallo zusammen. In dieser Folge wollen wir uns einmal mit der Frage beschäftigen, Europa auf dem rechten Weg. Und wir beleuchten, ob Europa sich aktuell nach rechts bewegt, beziehungsweise warum. Also politisch, gesellschaftlich und auch strukturell. Und dazu werfen wir einen Blick auf mehrere Länder und vergleichen das so ein bisschen. Also unter anderem Deutschland, die Niederlande, Polen, Italien, Frankreich, die Slowakei, Finnland, Ungarn und zu allerletzt auch Österreich.
Wir analysieren aktuelle Geschehnisse, Hintergründe und Konsequenzen ohne Alarmismus, aber mit klarer Einschätzung.
Zuerst wollen wir aber mal klären, was verstehen wir denn überhaupt unter dem politischen Begriff rechts? Also rechts kann natürlich vieles bedeuten, von konservativer Politik, aber auch über nationalkonservativ, rechtspopulistisch. Teilweise geht es halt auch mit EU-Skeptizismus einher oder dann natürlich im extremen Fall Rechtsextremismus. Und das ist natürlich unterschiedlich auch, je nachdem, welches Land man sich anguckt, welche Partei und wo die halt stehen.
Und in Europa sehen wir davon ganz klar eine breite Skala, also von gemäßigten konservativen Parteien bis hin zu Parteien und Bewegungen, die offen EU-kritisch, migrationsfeindlich, aber auch nationalistisch auftreten.
Außerdem gibt es auch das Phänomen, dass traditionelle Mitte-Rechtsparteien Teile dieser Sprache oder diese Talking Points und politischen Themen übernehmen, vor allem wenn es halt um das Thema Migrationspolitik geht oder halt auch Sicherheitsdebatten, um zum Beispiel Wähler und Wählerinnen früherer rechter Parteien zu gewinnen. Und das verändert dann natürlich das politische Spektrum insgesamt auch enorm.
Aber schauen wir uns vielleicht erstmal an, wo stehen wir überhaupt jetzt im Jahr 2025? Nach den Wahlen im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr zeigt sich in vielen EU-Staaten ein Rechts- bzw. auch ein Rechtsaußentrend.
Laut aktuellen Erhebungen sind rechtspopulistische und auch rechte Parteien in 24 von 27 EU-Mitgliedstaaten im nationalen Parlament vertreten.
Und in einigen Ländern sind solche Parteien sogar Regierungsparteien oder Teil von Regierungskoalitionen.
Allerdings heißt das jetzt nicht automatisch, dass Demokratie und Republik irgendwie vorbei sind. Die Ausformungen sind halt sehr, sehr unterschiedlich, von eher so moderater, nationalkonservativer Politik bis hin zu sehr illiberaler, EU-skeptischer Gesetzgebung.
In fast allen europäischen Ländern gewinnen rechtsextreme Parteien deutlich an Zustimmung. In einigen sind sie bereits an der Regierung beteiligt oder stellen halt schon längst die Regierungschefs. Und Studien zeigen auch, wenn Rechtspopulisten in Regierung eingebunden werden, dann entzaubert sie das nicht, sondern ganz im Gegenteil, das stärkt sie noch viel mehr. Und besonders eben dort, wo sie Schlüsselministerien oder halt auch Regierungschefs stellen, werden sie normalisiert.
Was den extrem rechten Parteien in ganz Europa starken Zulauf verleiht, ist das erfolgreiche Ausnutzen einer weit verbreiteten Verunsicherung der Bevölkerung und auch so eine gewisse Krisenmüdigkeit nach Corona und natürlich auch globalen Konflikten und Kriegen.
Schauen wir uns aber mal das ein bisschen auf die Länder betrachtet genauer an und versuchen da mal so eine kleine überblickliche Situationsanalyse zu geben. Den Anfang machen wir in Deutschland. In Deutschland hat die Alternative für Deutschland, also die AfD, zuletzt wirklich erhebliche Erfolge erzielt. Und aktuelle Umfragen zeigen sie mit 26% an der Spitze vor der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Wir haben uns dazu mal so eine kleine Übersicht rausgeholt, wo wir sehen, die AfD, wie viel Prozent hatten sie bei der letzten Wahl und wie viel Prozent haben sie denn jetzt bei aktuellen Umfragen? Der Stand ist so von September bis hin zu Anfang Dezember jetzt, je nach Bundesland. Und wir sehen in jedem Bundesland wirklich einen deutlichen Anstieg.
Ja.
Also selbst in Hamburg, wo sie in der letzten Wahl 5,3% erreichten, das ist noch der geringste Anstieg mit 2,2%, da sind sie jetzt bei 7,5%. Aber schauen wir uns das jetzt mal hier bei uns vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern an. Da gab es bei der letzten Wahl, da haben sie 16,7% erreicht und jetzt laut aktuellen Umfragen plus 21,3% und landen damit jetzt bei 38%. Und so sieht es fast in jedem Bundesland aus. Also das ist natürlich schon extrem.
Das bedeutet natürlich, der politische Druck auf klassische Mitte-Rechts-Parteien, also wie eben die CDU, steigt und manche übernehmen halt einfach die Forderung der AfD, etwa bei Fragen zum Thema Migration oder innere Sicherheit. Und Kritiker und Kritikerinnen waren, dass die Brandmauer, die ja so ganz oft in den Medien diskutiert wurde gegen rechts, dadurch halt deutlich geschwächt wird, indem eben diese Talking Points einfach übernommen werden.
Und im kommenden Jahr stehen auch die Landtagswahlen an. Bei uns einmal in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Sachsen-Anhalt. Und aktuelle Zahlen zeigen, die AfD hat in Sachsen-Anhalt, da liegt sie bei 40%.
Ja.
Und wir hatten letztens gerade erst das Thema, waren uns gar nicht so ganz sicher, wie die aktuellen Zahlen bei uns in MV aussehen und haben noch so ein bisschen großkotzig gesagt, naja, so extrem, so schlimm kann es bei uns ja gar nicht sein.
Doch.
Tada, 38% in MV. Und vielleicht mal zum Einordnen, ich habe es gerade schon mal erwähnt, bei der vergangenen Landtagswahl im MV, da kam die AfD im Jahr 2021 auf rund 16%. Ich hatte es eben gesagt, ganz genau 16,7%. Und in Sachsen-Anhalt, da kamen sie auf etwas mehr als 20%. Ich gucke nochmal auf unsere schlaue Tabelle. 20,8 waren es ganz genau. Einmal so ein kleiner Einblick in Deutschland. Ich meine, die aktuelle Situation, die kennen wir. Über die haben wir jetzt auch schon oft genug geredet.
Ja.
Wir wollen uns mal andere Länder anschauen und gehen mal rüber in die Niederlande. In den Niederlanden hat die rechtspopulistische Partei For the Vrijheid, also die PPV, zu Deutsch Partei für die Freiheit, bei der letzten Parlamentswahl stark abgeschnitten. Diese Partei, das ist eine rechtspopulistische und rechtsextreme sowie auch europaskeptische Partei. Und seit der Parlamentswahl 2023 ist sie mit 23,7%, das sind dann 35 Sitze, die stärkste Kraft im Repräsentantenhaus.
Demokratische und so christdemokratische Kräfte erreichten eine, ja, auch wieder in Anführungsstrichen Brandmauern gegen eine PVV-Beteiligung. Das zeigt, Rechtsruck heißt jetzt nicht zwingend immer auch eine Regierungsbeteiligung. Manchmal bleiben eben die restlichen Parteien dann doch noch handlungsfähig.
Noch, ja. In Italien, das ist so. Italien ist bereits seit dem Jahr 2022 unter einer Regierung, die rechtskonservative bzw. rechtspopulistische Kräfte stark einbindet.
Damit gehört Italien, einst ein Gründungsstaat der Europäischen Union, heute zu jenen Staaten, die klar in Richtung nationalkonservative, EU-skeptische Politik tendieren. Auf europäischer Bühne trägt Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni alle Entscheidungen mit. Innenpolitisch hat sie den Diskurs aber dann ja sehr, sehr deutlich nach rechts verschoben.
Schon alleine dadurch, dass sie nun eine postfaschistische rechtsextreme Partei, dass die Regierungschefin stellt, werden Diskursräume geöffnet, die es so zuvor gar nicht gab. Melonis Politikmodell beruhe halt so auf Spaltung und auch Selbstviktimisierung, also einer Strategie, um sich selbst als Opfer zu inszenieren.
Gehen wir mal weiter zu einem, denke mal, auch sehr bekannten Land, wenn es um rechte, rechtskonservative Parteien geht, und zwar Polen.
Auch 2 Jahre nach dem Machtwechsel der 8-jährigen Herrschaft der rechtspopulistischen PiS-Partei prägen die Folgen Polen heute immer noch. Der Rechtsstaat, der ist nicht vollständig wiederhergestellt und wichtige Schritte für eine unabhängige Justiz fehlen bislang. Zwar wurde die rechtspopulistische PiS im Parlament abgewählt, doch mit Nawrocki stellt sie seit August erneut den Präsidenten und er kann Gesetze blockieren und damit halt auch wie sein Vorgänger zentrale Reformen der proeuropäischen Regierung ausbremsen.
Besonders kritisch sehen viele Beobachter und Beobachterinnen die Kombination aus Gesellschaftskonservatismus, nationaler Orientierung und auch ja sehr ambivalenter Haltung zur Europäischen Union. Das sorgt regelmäßig für ja massive Spannungen zwischen halt Brüssel und Warschau. 2027 stehen die nächsten Wahlen an und derzeit liegt die PiS-Partei in Umfragen mit rund 30% auf Platz 2 hinter dem pro-europäischen Bündnis von Regierungschef Donald Tusk.
Ja, vielleicht wundert ihr euch, dass ich PiS sage, Nele PiS.
Ja,
hat vielleicht auch Gründe.
Ja, aber wir sind uns auch irgendwie gar nicht so genau sicher, wie es jetzt exakt ausgesprochen wird. Peace, ja, machen wir weiter.
Wir machen weiter. Schauen uns an Ungarn vielleicht erstmal. Und da gibt es ähnliche Befürchtungen wie in Polen, wo der Rechtspopulist Viktor Orban seit 15 Jahren regiert und im Frühling ist die nächste Wahl.
Eine neue Regierung ab 2026 könnte hier zwar Verwaltung und auch EU-Zusammenarbeit verbessern, hätte aber ohne Zweidrittelmehrheit im Parlament kaum Möglichkeiten, das System dort grundlegend zu verändern. Orban hat ein ja eng verflochtenes Vetosystem erschaffen in seinen letzten Jahren Amtszeit, das Justiz, Medien und auch Staatsvermögen langfristig unter Kontrolle seiner Partei hält.
Und auch in der slowakischen Nationalpartei SNS bzw. in der Regierungskoalition der Slowakei finden sich rechte und nationalkonservative Tendenzen.
Der nationalpopulistische Robert Fico, inzwischen zum 4. Mal an der Macht, treibt einen sehr autoritären Staatsumbau voran und beschneidet dabei zum Beispiel Pressefreiheit, aber auch die Korruptionsbekämpfung und verbreitet einfach Falschmeldungen, also Fake News.
Und in Brüssel blockiert er beispielsweise auch EU-Sanktionen gegen Russland.
Fico.
Ja, das lassen wir drin. Nein. Das lassen wir drin. Das kann ich nicht. Doch.
Ja, Finnland.
Wir machen weiter. Finnland, genau. In Finnland ist ja eine rechte Partei mittlerweile Teil der Regierung. Das zeigt, dass der Rechtsruck nicht auf Südeuropa nur beschränkt bleibt, sondern halt wirklich überall in der Europäischen Union oder in Europa stattfindet. Und die rechtsextremen, in Anführungszeichen, wahren Finnen, destabilisieren die Koalition mit einwanderungsfeindlicher Polemik. Also ein Minister stürzte über Hitler-Vergleiche und Neonazi-Kontakte. Eine andere Ministerin warnte vor einem, in Anführungszeichen, Bevölkerungsaustausch. Dabei muss man auch mal bedenken, Finnland hat wirklich auch kaum Migranten.
Ja. Damit verändert sich natürlich auch das politische Gleichgewicht in Finnland. Themen wie Migration, nationale Sicherheit oder halt auch EU-Skepsis gewinnen dort einfach ja stärker an Gewicht, wenn eben diese Parteien nur darüber reden.
Schauen wir uns aber mal auch an, was so in Österreich passiert. In Österreich, da hat die Freiheitliche Partei Österreichs, also die FPÖ, bei der letzten Wahl einen starken Stimmanteil erzielt. Das war ja auch wirklich auch hier vermehrt in den Medien. Ja. Das waren rund 29% und ja, damit auch ein historisch für die gutes Ergebnis, was sie erreicht haben.
Das verschiebt auch hier das politische Spektrum deutlich nach rechts und verändert das Kräfteverhältnis zwischen eben traditionellen Parteien und eben der Rechten.
Einmal wieder rüber zu einem anderen Land. Wir schauen mal nach Frankreich. Spätestens im Jahr 2027 steht auch in Frankreich die nächste Präsidentschaftswahl an. Und der rechtsextreme Rassemblement National hat so gute Chancen wie noch nie zuvor, den Präsidenten auch zu stellen. Zwar darf die wegen Veruntreuung verurteilte Marine Le Pen nicht antreten, doch ihr Nachfolger Bardella gilt in Umfragen als aussichtsreicher Kandidat für das höchste Amt im Staat.
Der Rassemblement National durchzieht längst die ganze französische Gesellschaft, sitzt in Rathäusern, Gerichten oder auch Polizeistationen und versucht sein Image irgendwie so ein bisschen abzulegen, so als rechte, krass rechte Partei. Im Jahr 2024 wird in Frankreich bereits jeder dritte bis vierte unter 24 Jahren das RN. Also hier sieht man, dass eben auch vor allem sehr, sehr junge Leute dieser rechten Partei nicht abgeneigt sind.
Was sind aber überhaupt diese ganzen gemeinsamen Ursachen oder auch Treiber, dass wir halt wirklich so eine, ja, kann man schon Bewegung sagen, in verschiedenen europäischen Ländern auch beobachten? Also warum erleben wir diesen Rechtsruck? Da gibt es natürlich mehrere gemeinsame Faktoren in Europa.
Ein wichtiger Faktor ist, wie manche ExpertInnen auch argumentieren, ein wachsendes Gefühl von halt Unsicherheit, sowohl wirtschaftlich, sozial, aber eben auch durch Globalisierung oder halt auch Migration. Und viele Menschen fühlen sich eben abgehängt, sehen ihre Stimme nicht gehört und reagieren dann eben mit, ja, vielleicht einfach einer Protestwahl oder halt einer sehr ablehnenden Haltung gegenüber etablierten Parteien oder halt dann auch, menschenfeindlichen Weltansichten.
Ja, wenn wir es mal ganz plump sagen, sind das Leute, die mit sich selbst unzufrieden sind und ihre Probleme nicht bei sich selbst suchen, sondern die Schuld immer anderen geben wollen. Ganz plump gesagt. Hinzu kommt aber, manche vermeintlich moderate Parteien übernehmen rechte Forderungen, also etwa strengere Migrations- oder auch Sicherheitspolitik, um eben diesen Wählerverlust zu verhindern. Das verschiebt das gesamte politische Spektrum natürlich auch nach rechts und verwässert traditionelle Grenzen.
Und nicht zuletzt, in vielen Ländern gewinnt die Idee, ja, nationale Souveränität und nationale Eigenständigkeit gegenüber dem EU-Zentralismus zu betonen, krass an Bedeutung, was rechtspopulistische und EU-skeptische Parteien auch einfach stärkt.
Und was diese ganzen rechtsextremen Parteien in Europa eint, ist halt das, in Anführungszeichen, Versprechen eines radikalen Wandels. Für viele Menschen sei das attraktiv. Ich habe Versprechen jetzt absichtlich so ein bisschen anders gesagt, weil es alles ein bisschen schwierig, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, wovon die reden. Und für viele Menschen sei das attraktiv, habe ich auch schon angesprochen, weil sie eben einen Ausweg aus einer frustrierenden, empfundenen Realität für sie finden. Ne? Also das denken sie. Wird natürlich nicht so sein, aber das denken sie.
Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage nach den Risiken und Herausforderungen für Europa. Also was könnte dieser Rechtsruck für Europa bedeuten, institutionell, aber natürlich auch gesellschaftlich? Also erstens hat man eine krasse Fragmentierung der EU-Politik. Also wenn immer mehr Regierungen nationalkonservativ oder EU-skeptisch sind, wird gemeinsame Politik wie bei Fragen um Migration, Klima, Wirtschaft etc. deutlich schwerer. Das sieht man ja auch daran, dass nach der letzten Europawahl sich diese rechten Lager ja auch nochmal geteilt haben. Also davor gab es ja die Idee und jetzt gibt es halt mehrere verschiedene rechtskonservative, rechtsnationale Fraktionen im EU-Parlament. Außerdem, das ist so ein bisschen der zweite Punkt, den ich ansprechen will, kommt es zu einer Erosion liberaler, also freiheitlicher und demokratischer Standards, insbesondere in Ländern mit halt illiberalen Regierungen. Genau, und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Berichte halt über Einschränkungen eben der Pressefreiheit, der freien Justiz oder halt auch Beeinflussung von NGOs, also Nichtregierungsorganisationen durch die Politik und Regierungen.
Ein dritter Grund, das ist aber auch, oder dazu zählt auch die gesellschaftliche Polarisierung. Also ein Teil der Bevölkerung fühlt sich halt vertreten und ein anderer Teil ausgegrenzt. Das schafft Spannung, Misstrauen natürlich auch und kann das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb Europas auch schwächen. Die Frage ist aber, gibt es Gegenbewegung und wo bleibt die Brandmauer, von der ja auch immer wieder in Medien die Meldung ist? Ja. Nicht überall hat der Rechtsruck zur Regierungsbeteiligung geführt. In manchen Ländern konnten Bündnisse aus Mitte-Links, Mitte- und Moderaten, Konservativen den Einfluss rechter Parteien auch noch eindämmen.
Ein Beispiel sind auch hier wieder die Niederlande. Also trotz der starken PVV-Wahlergebnisse schafften es demokratische Parteien, eine Regierung ohne Beteiligung dieser Partei zu bilden.
Und solche Bündnisse zeigen halt auch, der Rechtsruck, das ist kein unumkehrbarer Prozess. Vorausgesetzt aber, Mitte und Demokraten suchen Konsequenzen nach Stabilität und demokratischer Verantwortung.
Ja, wir wollen jetzt mal noch als Abschluss so einen kleinen Ausblick wagen. Also Europa 2026 bis 2030, wie könnte es weitergehen? Und da gibt es natürlich mehrere mögliche Szenarien. Und das ist jetzt auch nur ein Versuch, da irgendwie mal so sich ranzutasten, wie es dann sich wirklich entwickelt. Ja, können wir jetzt auch schwer sagen. Aber es ist natürlich möglich, dass sich halt in vielen Ländern eine neue Mitte-Rechts-Welt etabliert. Also mit sehr konservativen Parteien, aber halt auch demokratischen Regierungen, die dann eben, wie es bei der CDU zum Beispiel auch der Fall ist, eben teils rechte Inhalte übernehmen, aber halt versuchen, das eben im Rahmen demokratischer Institutionen irgendwie zu ermöglichen, wo sich auch wieder die Frage stellt, wie weit darf man da gehen und wenn es dann schon zum Menschen...
Ich würde es nicht ermöglichen sagen, ich würde eher das Wort verstecken.
Genau, es passt, glaube ich, besser, ja. Eine andere Möglichkeit, ein anderes Szenario wäre, dass... in manchen Staaten illiberale, EU-skeptische Regierungen den Kurs bestimmen könnten und das Ganze dann auch weiter verschärfen, mit natürlich vielen möglichen Konflikten in der Europäischen Union halt bei gemeinsamen Projekten. Also was wir vorhin gesagt haben, es kann dann eben bei Sachen, wo es um Einstimmigkeit geht, diese Länder einfach viel blockieren, und sich dann eben da eher Projekten zuwidmen, die halt die EU weiter zerstören. Ein drittes Szenario wäre, dass soziale und wirtschaftliche Krisen, aber auch die Klimakrise, die Demografie oder auch neue geopolitische Herausforderungen beim Thema Sicherheit zum Beispiel, Teile der Bevölkerung vielleicht wieder so zu moderateren oder progressiveren Kräften treiben. Also das wäre auch irgendwie eine Möglichkeit. Und dass das vielleicht den Rechtsruck dann auch so ein bisschen stagnieren und vielleicht sogar umkehren könnte. Ja.
In welche Richtung Europa einschlägt, das hängt stark davon ab, wie gut demokratische Institutionen und politische Kulturen auch verteidigt und erneuert werden und natürlich auch, wie sehr europäischer Zusammenhalt ins Zentrum rückt.
Ja, damit haben wir jetzt das Ende dieser Folge erreicht. Ist ja auch immer ein sehr, sehr
komplexes Thema, was wir irgendwie versuchen, allgemein mal anzusprechen, allgemein und einfach verständlich rüberzubringen, würde ich sagen.
Ja, und es ist ja auch ein Thema, was einfach sehr, sehr viel in der Politik ja auch gerade stattfindet, auch in den Medien viel, viel drüber diskutiert wird. Und ich glaube, wir haben es jetzt geschafft, einfach mal so ein bisschen zu gucken, okay, wie sieht's in anderen EU-Staaten aus, welche Akteure und rechten Parteien gibt's da so? Und ich hoffe, wir konnten da so einen kleinen Überblick, eine kleine Einordnung für geben.
Ja, ansonsten besucht uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook sind wir auch noch, TikTok. Ja.
Oder auch auf unserer Website.
Genau, wollte ich gerade sagen. Schaut auf unserer Website vorbei. Ihr könnt auch gerne immer zu unseren Veranstaltungen kommen und da auch in den Austausch gehen. Wir freuen uns auch immer über Feedback.
Ja.
Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.